Vis-à-vis.
Herr Gutensohn, ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Ich muss mit einer bisschen dreisten Frage anfangen. Wie alt sind Sie?
Ich bin 30 Jahre alt.
Sie sind 30 Jahre alt, das heißt, Sie würden eher zum oberen Ende der Generation zählen, altersmäßig, über die Sie schreiben?
Genau, das Buch habe ich geschrieben im Alter von 29. Da würde ich sagen, zähle ich auf jeden Fall noch zur Generation Anspruch. Aber auch die Anfang 30-Jährigen würde ich dazu zählen. Ich bin kein so großer Fan davon, das in so ganz strenge Alterskohorten einzutrennen, sondern würde sagen, alle Menschen, die sich als jung verstehen, die zählen zur Generation Anspruch, weil man tatsächlich in den verschiedenen Umfragen und Studien sehen kann, dass sie andere Einstellungen zur Arbeit haben als die ältere Generation.
Wenn wir jetzt über die Leute reden, die ab Anfang der 90er zum Beispiel geboren wurden, in welche Situation sind die denn hineingeboren worden oder in welcher Situation sind die aufgewachsen, dass sich ihr Verständnis von Arbeit so unterscheidet von den älteren Leuten?
Das liegt vor allen Dingen an zwei Unsicherheitsfaktoren, so würde ich das mal bezeichnen. Einmal die Klimakrise, also die Unsicherheit, was passiert eigentlich mit unserem Planeten? Haben wir überhaupt noch eine Zukunft? Das ist ein großes Thema, das die junge Generation beschäftigt. Und der zweite Faktor ist natürlich die Pandemie gewesen, die das Arbeitsleben sehr bestimmt hat. Vor allen Dingen, das war auch bei mir so, ich bin Berufseinsteiger gewesen in der Zeit der Pandemie. Und sage immer, dass ich sozusagen arbeitssozialisiert wurde in der Pandemie. Und das geht vielen jungen Menschen so. Und deshalb hat sich da einiges verändert.
Was haben jetzt Pandemie und Klimawandel für einen Einfluss auf das Verständnis von Arbeit? Wird die einfach nicht mehr so wichtig genommen oder was?
Ja. Arbeit ist weiterhin wichtig, aber sie ist nicht mehr alles im Leben von jungen Menschen. Einerseits aufgrund des Klimawandels, weil man sich natürlich auch fragt, für was arbeite ich, wenn ich in die Zukunft blicke. Und aufgrund der Pandemie, weil man dann eben gemerkt hat, wie schnell das doch alles sich verändern kann und dass Arbeit vielleicht nicht das Allerwichtigste im Leben ist. Das haben junge Menschen in der Zeit schon sehr stark wahrgenommen. Und das spiegelt sich dann vor allen Dingen darin wieder, wie junge Menschen arbeiten wollen. Denn es geht nicht darum, dass die Jungen faul sind oder weniger leisten wollen, sondern dass sie anders arbeiten wollen.
Genau, Arbeit abgeschafft soll nicht, aber es soll eine gute Arbeit sein. Was würden Sie sagen, was ist eine gute Arbeit nach dem Geschmack der Generation?
Genau, wenn man da die junge Generation fragt, dann wünscht sie sich tatsächlich, dass Arbeit nicht krank machen darf. Also Arbeit soll nicht in den Burnout führen, sondern Arbeit soll so ausgestaltet sein, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man einen sinnerfüllten Job hat und dass man auch sich vorstellen kann, diese Arbeit in dem Pensum noch bis ins hohe Alter zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht nur einen Job hat, den man als sinnerfüllend betrachtet, sondern eben auch genügend Freizeit, richtige Pausen und eben, dass man auch abschalten kann vom Arbeiten, dass die Work-Life-Balance stimmt.
Diese gute Arbeit, würden Sie sagen, Sie haben so einen Job oder fehlt da was?
Nein, ich würde sagen, so einen Job habe ich. Also es ist definitiv sinnerfüllt. Es ist definitiv mein Wunschberuf, Journalist zu werden. Das war es schon immer. Und ich finde auch, dass ich meinen Arbeitsalltag in meinem Team so gut gestalten kann, dass eben diese Faktoren, die ich genannt habe, sehr gut darauf zutreffen. Natürlich ist der Beruf des Journalisten schon auch so, dass man am Wochenende mal über Themen nachdenkt beim Spazierengehen. Oder wenn man mit Freunden in einer Bar sitzt und diskutiert, dann macht man sich mal ein paar Notizen, weil man sagt, darüber muss ich mal was schreiben oder dazu sollte ich mal recherchieren. Das finde ich auch tatsächlich gut so, dass das so ist. Das würden sich andere mit der Work-Life-Balance vielleicht anders wünschen. Aber nein, ich würde sagen, mein Beruf ist tatsächlich einer, der meinen Idealen an Arbeit entspricht.
Was würden Sie sagen, wer hat denn schlechte Chancen von den Unternehmen oder keine Chancen, junge Menschen für sich zu begeistern? Was sind so No-Gos?
Das sind auf jeden Fall die Unternehmen, die sich dem Zeitgeist nicht anpassen wollen. Also diejenigen, die ganz klar die Möglichkeit hätten, Homeoffice beispielsweise einzuführen und sagen, wir bestehen aber auf Präsenz und zwar ausschließlich. Es geht den Jungen gar nicht darum, nicht mehr ins Büro zu gehen, sondern tendenziell darum, auch Homeoffice zu haben. Und Unternehmen, die sich dem widersetzen und dem widersprechen, die werden es, glaube ich, schwer haben. Und genauso Unternehmen, die, was die Bezahlung angeht, was die Erreichbarkeit an den Wochenenden und in Urlaubszeiten angeht, nicht flexibel genug sind. Also Unternehmen, die in Zukunft nicht auf flexible Arbeitszeitmodelle und moderne Führung setzen, die werden es schwer haben.
Wenn man über gute Arbeit redet, dann ist oft zum Beispiel die Vier-Tage-Woche im Gespräch. Die wird auch schon ausprobiert in vielen Unternehmen oder in einigen Unternehmen. Andererseits ist auch eine Idee, am Tag nicht 8, sondern 6 Stunden zu arbeiten. Was würden Sie bevorzugen?
So flexibel wie möglich tatsächlich. Also ich finde, das Vier-Tage-Wochen-Modell, das auch jetzt gerade bei mehr als 50 Unternehmen in Deutschland getestet wird, einem großen Pilotprojekt, für sehr interessant. Es gibt ja schon Projekte aus Großbritannien, Portugal, anderen Ländern, die haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Also da konnte man sehen, dass die Unternehmensgewinne sogar gesteigert wurden. Man konnte sehen, dass die Angestellten zufriedener, motivierter, produktiver waren und vor allen Dingen seltener ausgefallen sind, also seltener erkrankt sind. Das heißt, wir sehen da positive Effekte der Vier-Tage-Woche. Und ich würde mir wünschen, dass das häufiger getestet wird. Man sieht jetzt auch, dass immer mehr Unternehmen die Vier-Tage-Woche auch umsetzen. Auch nicht unbedingt nur in den Startups, sondern auch im Handwerksbetrieben, weil sie eben sehen, dass das Arbeit attraktiver macht. Deshalb halte ich das für ein ganz gutes Modell. Ich persönlich habe keine Vier-Tage-Woche und bin auch ganz zufrieden mit meiner vollen Arbeitszeit, aber könnte mir das irgendwann natürlich auch vorstellen, wenn sich das gesellschaftlich durchsetzt. Warum nicht?
In Ihrem Buch sind mir ein paar Begriffe aufgefallen, die mich sehr interessiert haben, die ich auch noch nicht kannte unbedingt. Das eine ist Jobcrafting. Das nehme ich so wahr als eine Begleiterscheinung von anderen Ansprüchen. Was machen die jungen Leute oder vielleicht auch ältere Leute in ihrem Job, um sich den angenehmer zu gestalten? Welche Strategien gibt es da?
Jobcrafting ist nicht nur unbedingt ein Modell für junge Menschen. Das kann theoretisch jeder in seinem Job machen. Das ist tatsächlich das größte Instrument, um den Job zu verändern, ohne ihn zu verlassen. Nämlich indem man sich mit Vorgesetzten zusammensetzt und ganz klar sagt, diese Aufgaben, die kann ich gut bewältigen in meiner Arbeitszeit, diese Aufgaben, die kann ein anderer Kollege besser, da fühle ich mich nicht wohl mit, das kann ich nicht so gut, da bin ich nicht leistungsfähig genug, und dass man sich dann konkret hinsetzt und so flexibel wie möglich versucht, Arbeit neu zu gestalten. Also, dass man beispielsweise im Journalismus könnte man sagen, wenn jemand feststellt, dass er nicht der beste Schreiber ist und nicht so gerne Artikel schreibt, aber vielleicht kann die Person sehr gut redigieren und kann sehr gute Bilder raussuchen und Überschriften gestalten, warum sollte die Person nicht dann diese Fähigkeiten ausleben und dann andere weniger ausleben müssen. Das kann man in sehr vielen Berufen machen und ist ein ganz gutes Modell, um Jobs so zu verbessern, dass sich sowohl die Angestellten wohlfühlen, als auch die Unternehmen dann von der Expertise profitieren können. Ohne dass nämlich das passiert, was gerade so eine Art Trend ist, natürlich, das sehen wir in den Zahlen, dass sehr viele junge Menschen vor allen Dingen eine sehr hohe Jobwechselbereitschaft haben. Und bevor die Unternehmen ständig nach neuem Personal suchen müssen, wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll zu sagen, wir setzen uns mit den vorhandenen Angestellten zusammen und versuchen, die Arbeit so gut es geht zu gestalten, sodass man eben niemanden verliert.
Sie schreiben auch, dass vermutlich kein Rentner je gesagt hat, hätte ich mal in meinem Leben mehr gearbeitet, sondern dass eher das Gegenteil der Fall ist.
Ja.
Haben Sie auch Erfahrungen im eigenen Bekanntenkreis? Ich glaube, Sie haben von Ihrer Mutter geschrieben, die auch sehr oft viel und vielleicht auch zu viel gearbeitet hat?
Genau, meine Mutter hat das tatsächlich erlebt, eine Art Burnout und auch Zeiten, in denen sie körperlich sehr hart anstrengend gearbeitet hat. Sie war Pflegekraft viele Jahre bis zur Rente und das war schon eine Erfahrung, die sie geteilt hat. Ich würde aber sagen, dass an ihr und mir den Generationenkonflikt schon ganz gut verstehen kann, weil sie jetzt in Rente gegangen ist und das Erste, was sie getan hat, war, sich einen neuen Job zu suchen. Sie ist jetzt wieder in der Seniorenhilfe tätig, dann hat sie zusätzlich noch ein Ehrenamt und das sind Dinge, die ich wahrscheinlich anders gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich erstmal gereist und hätte mir die Welt angeschaut, hätte vielleicht zweimal die Woche im Altherrenverein Fußball gespielt, aber erstmal nicht gearbeitet. Da sieht man den Unterschied, der auch soziokulturell da besteht, und gleichzeitig ist sie sich aber auch bewusst, dass es gut ist, darauf zu achten, eben nicht auszubrennen, so wie ihr das passiert ist.
Wenn man sich anguckt, welche Bedeutung Arbeit für die Menschen hat, dann gibt es einen großen Unterschied zwischen Älteren und Jüngeren. Würden Sie sagen, dass Arbeit bei jungen Menschen noch bestimmt, wer sie sind?
Schon teilweise noch, aber nicht mehr in dem Maße, wie das früher passiert ist. Also ich sage immer, dass früher Arbeit wie eine Religion angesehen wurde. Noch in der Generation meiner Eltern war das immer das Wichtigste, über das man sich definiert hat. Und heute ist es so, dass die junge Generation sich auch über ihre Arbeit definiert, aber nicht nur. Mir ist es öfter aufgefallen, wenn ich auf Partys eingeladen war und dann wird man dann gefragt, was machst du eigentlich? Und das Erste, was ich dann sage, ist Journalist. Und das ist natürlich irgendwie logisch, aber irgendwie auch schade, weil ich bin ja viel mehr als Journalist. Ich bin ja auch ein Fußballfan, ich bin ein Partner, Sohn, Freund, ich habe genügend Dinge, die mich auszeichnen, und trotzdem aber antworte ich immer mit meinem Beruf. Und dass ich überhaupt das reflektiere und dass junge Menschen das reflektieren, zeigt schon, dass sich da was verändert hat. Denn die ältere Generation, die hätte darüber nicht nachgedacht, die hätte sofort den Beruf genannt. Also meine Mutter war immer Pflegekraft, wenn sie jemand gefragt hat, was sie macht. Und daran sieht man schon, dass sich der Stellenwert von Arbeit verschoben hat, was aber nicht bedeutet, dass Arbeit unwichtig geworden ist. Das ist mir schon wichtig zu betonen.
Mir leuchtet es total ein, dass dieses Konzept von der guten Arbeit für den Einzelnen eine unglaubliche Verbesserung ist. Wie ist das jetzt aber mit der Gesellschaft? Die Arbeit hat ja auch eine Bedeutung für die Gesellschaft. Sie haben ganz oft schon die Pflegebranche angesprochen und Sie haben auch mal ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass die Leute tatsächlich weniger arbeiten, und ich meine nicht die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich und in der Zeit schaffen sie dasselbe wie in 5 Tagen, sondern sie wollen tatsächlich weniger arbeiten, um auch mehr Zeit für andere Dinge zu haben, ich frage es mal ganz platt, wer macht dann diese Pflegejobs, zum Beispiel diese anstrengenden, aufreibenden Pflegejobs in Zukunft?
Die Pflege ist ein super Beispiel. Mein erstes Buch, da geht es nämlich vor allen Dingen darum, dass die große Mehrheit der Menschen, die noch in der Pflege beschäftigt sind, sowieso in Teilzeit arbeiten. Fast niemand schafft dieses Arbeitspensum in Vollzeit. Und wenn wir jetzt stattdessen, anstatt auf diese 5-Tage-Woche zu pochen in der Pflege, die Arbeit erträglicher machen würden durch eine bezahlte 4-Tage-Woche, dann würden sehr viele Menschen, die jetzt in 3 Tagen oder sogar nur 2 Tagen, das gibt es auch in der Pflege, beschäftigt sind, ihre Arbeitszeit aufstocken. Das heißt, wir hätten da diesen Effekt, dass sich das ausgleichen könnte. Und gleichzeitig gesamtgesellschaftlich würde das tendenziell dazu führen, dass Männer weniger arbeiten und Frauen mehr arbeiten könnten. Denn der größte Faktor auf dem Arbeitsmarkt sind Frauen. Der größte Faktor, über den wir zu selten sprechen, die nämlich auch europaweit gesehen, haben wir eine sehr hohe Teilzeitquote, die eben nicht die Beschäftigungsgrade von Männern erreichen können. Das heißt, gesamtgesellschaftlich würde es wahrscheinlich gar nicht darauf hinauslaufen, dass jetzt alle weniger arbeiten und plötzlich ganz viel Arbeit brach liegt, die gemacht werden muss, sondern das sind Faktoren, die sich dann auch ausgleichen können. Deshalb würde ich sagen, wir sollten die 4-Tage-Woche testen und dann gesamtgesellschaftlich sehen, wie sich das entwickelt und nicht starr in allen Berufen und Branchen einführen. Aber die Pflege wäre gar kein schlechtes Beispiel, da mal anzufangen.
Wenn wir jetzt über die Generation Anspruch reden, mal ehrlich, reden wir über alle jungen Menschen oder reden wir eher über die, die vielleicht besser gebildet sind, die vielleicht auch schon einen guten Job haben, wo sie viel Geld verdient haben? Wie ist das? Ich mache ein plattes Beispiel mit der Kassiererin bei Aldi. Kann die auch diese Ansprüche haben? Kann sie durchsetzen?
Also ich würde auch sagen, dass es diese eine junge Generation natürlich nicht gibt. Das ist mir wichtig zu betonen. Es gibt in der jungen Generation auch die High-Performer, die 75 Stunden in der Woche arbeiten und deren großes Ziel ist, bei einer Investmentbank in London zu landen. Völlig okay, das gibt es auch. Also die junge Generation ist da sehr divers. Und ja, das ist teilweise eine privilegierte Debatte. Und gleichzeitig merke ich, dass gerade das Thema 4-Tage-Woche in Branchen eine Rolle spielt, über die nicht so oft gesprochen wird. Im Handwerk, in vielen Betrieben, Gewerkschaften fordern das jetzt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die großen Supermarktketten eines Tages auf die Idee kommen, zu sagen, wir finden kein Personal mehr. Vielleicht müssen auch wir die 4-Tage-Woche einführen, damit Aldi Süd und Aldi Nord noch ihre Angestellten bekommen. Auch da spielt das eine Rolle. Da würde ich nicht ausschließen, dass das jetzt letztendlich nur ein Thema ist für die Großprivilegierten, die in der Großstadt leben, sondern eben für alle anderen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.